Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf johlenmediatv.de. Herzliches Willkommen auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zu unserer vierten Folge über Christus und sein Gesetz. Wir haben in den letzten beiden Folgen uns Gedanken gemacht über das Zeremonialgesetz, über die Tradition und heute wollen wir zu einem Kernthema kommen. Ein Thema, das so oft behandelt wird und so oft missverstanden wird. Wir wollen heute ein biblisches Licht werfen auf die vielleicht bedeutendste Predigt, die jemals Jesus gehalten hat, nämlich die Bergpredigt. Darüber könnte man ein eigenes Seminar von vielen Wochen halten. Wir wollen heute nur in der Vogelperspektive hinüberschauen, was uns die Bergpredigt über Christus und sein Gesetz zu sagen hat und wollen einige interessante Highlights herausgreifen und euch natürlich damit zu weiterem Studium anregen. Und bevor wir beginnen, möchten wir natürlich denjenigen um Hilfe bitten, der die Bergpredigt uns gegeben hat. So lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, gerade in der Bergpredigt hat Jesus uns gelehrt, wie wir zu dir beten sollen. Und er hat uns gesagt, dass wenn wir bitten, dann empfangen wir. Wenn wir anklopfen, dann wird uns aufgetan. Er hat uns gesagt, dass wenn wir um etwas Gutes bitten, dass du noch williger es uns gibst als Eltern ihren Kindern etwas Gutes geben. Und wir bitten dich jetzt um etwas Gutes, nämlich um deinen guten Geist, um dein gutes Wort verstehen zu können, um deinen guten Werken, deinen Charakter den Menschen zu zeigen. Und so möchten wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Wahrheit aufschließt, sie uns verständlich machst und dass wir deinen Charakter besser verstehen durch die Worte der Bergpredigt. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Die Bergpredigt findet sich natürlich in Matthäus 5 bis 7. Wir beginnen einmal in Matthäus 5 und dort ab Vers 1. Es heißt hier, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Das sind zwei Dinge, die wir bemerken wollen. Jesus hält die Bergpredigt, weil er die Menschen gesehen hat. Und zweitens, er steigt auf einen Berg. Warum ist das so? Es gibt einen kleinen Hinweis, wenn man so ein bisschen das Buch Matthäus in der Vogelperspektive liest. Da stellt man nämlich fest, dass zum Beispiel im zweiten Kapitel Jesus aus Ägypten herauszieht. Dass er dann im dritten Kapitel getauft wird. Und im vierten Kapitel ist er 40 Tage in der Wüste. Und der geneigte Bibelleser ahnt damit schon, dass das etwas Typologisches zu bedeuten hat. Das Volk Israel war aus Ägypten herausgezogen, war in der Wüste im Roten Meer auf Mose getauft worden und dann 40 Jahre in der Wüste. Und diese theologische Richtung von Ägypten hin in die Wüste, die wiederholt sich hier in Matthäus, wenn man so einige Hauptthemen aus den Kapiteln herausgreift. Die Wüstenwanderung der Israeliten führte zu einem Berg. Das war der Berg Sinai. Und der Berg Sinai war nicht nur damals, sondern auch heute ist er verknüpft unweigerlich mit den 10 Geboten. Jesus steigt hier auf einen Berg und gibt damit den ersten Hinweis, dass das, was er jetzt sagen wird, diese Predigt, die er halten wird, eine Predigt ist über das Gesetz. Unser gesamtes Thema ist ja Christus und sein Gesetz und an keinem Ort kommen diese beiden Dinge vielleicht greifbarer zusammen als in der Bergpredigt. Nun, wer gab damals die 10 Gebote auf dem Berg Sinai? Die Frage lässt sich unter anderem beantworten, wenn man den Paulus sprechen lässt in 1. Korinther 10 und dort die Verse 2 bis 4. 1. Korinther 10, Vers 2 bis 4. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Die Rede ist hier von den Israeliten. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Es war Jesus Christus selbst, der seinem Volk vorherging in der Wolken- und Feuersäule. Später in Offenbarung wird Jesus beschrieben mit Wolke und mit Feuerattributen. Er war derjenige, der die 10 Gebote vom Berg Sinai gab. Derselbe Jesus tritt jetzt in Matthäus 5 auf einen Berg. Und eine der Grundprämissen fast aller christlichen Ausleger ist, dass Jesus in irgendeiner Art und Weise jetzt etwas anderes sagt, als das, was er auf dem Berg Sinai gesagt hat. Ganz oft werden Berg Sinai und Berg und der Berg der Bergpredigt gegeneinander ausgespielt, als ein Kontrast. Aber vergessen wir nicht, dass es dieselbe Person war, die auf dem Berg Sinai wie auch auf dem Berg der Bergpredigt stand. und die Worte müssen miteinander harmonieren. Schauen wir mal in 2. Mose, Kapitel 20. In 2. Mose 20 und dort Vers 1. Dort heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Das Volk, die Volksmenge war an den Berg gekommen. Man könnte sagen, als Gott die Volksmenge sah, als sie bereit war, Instruktionen aufzunehmen, da heißt es hier, er redete alle diese Worte und sprach. Es ist ganz interessant, dass die Bergpredigt fast mit ähnlichen Worten beginnt. Da heißt es nämlich in Vers 2, und er, Jesus, tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Diese dreifache Betonung des Redens oder des Wortes findet sich an beiden Stellen. Nun, worum geht es in dieser Bergpredigt? Es heißt in Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Von Anfang an macht Jesus deutlich, diese Predigt zielt darauf ab, den Menschen zu erklären, was das Reich der Himmel ist, das Königreich Gottes. Jemand hat es genannt, eine Regierungserklärung quasi des Reiches Gottes. Hier in diesen drei Kapiteln macht Jesus deutlich, was ist das Reich Gottes in der Praxis. Paulus selbst gibt uns eine interessante Zusammenfassung in Römer 14 und dort Vers 17. Römer 14 und dort Vers 17. Dort lesen wir, was das Reich Gottes nicht ist und was es ist. In Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Merken wir uns diese drei Dinge. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Jesus erklärt uns jetzt in der Bergpredigt, wie dieses Reich Gottes unser werden kann. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir haben nicht die Zeit, das ausführlich zu studieren hier, diese drei Dinge. Nur so viel sei gesagt, in 1. Johannes 5 und dort Vers 17a. 1. Johannes 5 und dort Vers 17a. Dort heißt es, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Wenn also das Reich Gottes Gerechtigkeit ist, dann muss es per Definition das Gegenteil von Ungerechtigkeit sein. Und jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und Sünde, so sagt uns die Bibel in 1. Johannes 3, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist die Übertretung, das Brechen des Gesetzes, die Gesetzlosigkeit. Wenn also Sünde Gesetzlosigkeit ist und jede Ungerechtigkeit Sünde ist, dann muss Gerechtigkeit gehorsam sein. Und genau das ist die biblische Definition. Gerechtigkeit ist Gehorsam. Und Jesus beginnt seine Predigt und sagt, es geht um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes besteht zuallererst aus Gerechtigkeit und natürlich Friede und Freude im Heiligen Geist. Interessanterweise hatten auch die Israeliten einen ganz ähnlichen Gedanken von Gott gesagt bekommen. In 2. Mose 19, noch bevor die 10 Gebote eigentlich ausgesprochen werden, wird ihnen gesagt, warum Gott zu ihnen sprechen möchte, dort an diesem Berg. In 2. Mose 19 und dort Vers 4 bis 6, dort heißt es, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Gott sagt, ich möchte mit euch ein Reich aufrichten, ein Königreich, aber kein Königreich, so wie es die Welt hat. Kein weltliches Königreich, sondern ein geistliches Königreich, ein Königreich von Priestern. Das wäre das Reich Gottes. Die Bedingung ist, nach Vers 5, Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. Gehorsam ist die Bedingung für das Reich Gottes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und Jesus macht ganz deutlich, dass dieser Gehorsam nur deswegen möglich ist, weil er schon etwas getan hat. Er sagt, ich habe euch aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt und weil das so ist, habt ihr jetzt die Option, gehorsam zu sein, um damit im Reich Gottes auch leben zu können. Gehorsam ist eine Bedingung. Nun, interessanterweise haben die Israeliten damals durchaus diesen Gehorsam angestrebt. Schauen wir mal in 2. Mose 19 und dort Vers 8. Dort heißt es in 2. Mose 19, Vers 8, da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Also das Volk verstand, da gibt es eine bestimmte Antwort, eine Ansammlung an Regeln, Gesetze, Gebote und alles das, was Gott sagt, das wollen wir tun. Das Problem war nur, dass sie es nie wirklich taten. Nur wenige Wochen später tanzten sie um das goldene Kalb und die weitere Geschichte des Volkes Israel, nicht nur in der Wüstenwanderung, sondern in der Zeit der Richter, in der Zeit der Könige, in der Zeit des Exils, in der nachexiliarischen Zeit, ist fast mit wenigen Ausnahmen fast ausschließlich eine Geschichte des Abfalls und der Ungerechtigkeit. Woran liegt das? Paulus gibt uns einen Hinweis, was das Problem in der ganzen Sache ist oder war. Im Römerbrief und dort Kapitel 9, Vers 31 und 32. In Römer 9 und dort Vers 31 und 32 sagt Paulus, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Also Paulus schaut zurück auf die Zeit des Alten Testaments und sagt ganz deutlich, die Israeliten wollten die Gerechtigkeit erstreben und sie haben sich dann rausgestreckt, haben es aber nicht erreicht. Und er stellt die offensichtlich naheliegende Frage, warum? Vers 32. Warum haben diejenigen, die die Gerechtigkeit haben wollten, nicht erreicht? Sie sagen doch ganz deutlich von Anfang an, wir möchten all das tun, was Gott sagt. Hast du schon mal verstanden, was Gott von dir möchte und du hast deinem Herzen gesagt, ich möchte das tun? Und bist danach auf die Nase gefallen? Mir ist es schon sehr oft in meinem Leben so gegangen. Es ist etwas, womit wir alle zu kämpfen haben, egal ob wir im Alten oder Neuen Testament leben. Das Problem hier ist, dass etwas fehlt oder etwas nicht verstanden ist. Denn Paulus beantwortet die Frage in Vers 32. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Paulus sagt, es ist möglich, das Gesetz Gottes zu verstehen und das Gesetz Gottes halten zu wollen und trotzdem die Gerechtigkeit nicht zu erreichen. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschieht, sondern aus eigener Kraft. Die Israeliten hatten gesagt, wir wollen das halten, was Gott gesagt hat. Und sie sind jämmerlich, jämmerlich gescheitert. Manche haben sich auf die Idee gekommen, hinein zu interpretieren, dass weil es im Alten Testament den meisten Israeliten nicht möglich war, diese Gerechtigkeit zu erlangen, dass Gott an dem neuen Bund den Standard heruntergefahren hat, um es leichter zu machen. Für alle diejenigen, die so etwas denken oder gedacht haben oder zumindest versucht sind, so zu denken, wollen wir gemeinsam gleich Matthäus 5, Vers 20 lesen hier. Denn Jesus sagt etwas, das meistens, wenn man über die Bergpredigt predigt, nicht so ausführlich erwähnt wird, manchmal ganz weggelassen wird. In Matthäus 5, Vers 20 sagt er, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, das sind also diejenigen, die so gedacht haben wie das Volk Israel halt schon am Berg Sinai, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Punkt Nummer 1, Pharisäer und Schriftgelehrte mit ihrem Denken über das Gesetz Gottes konnten nicht in das Reich Gottes eingehen. Sie haben die Gerechtigkeit nicht erreicht. Mit anderen Worten, auf Deutsch gesagt, der Gehorsam der Pharisäer war nicht gehorsam genug. Meistens haben wir die Idee, dass die Pharisäer zu gehorsam waren. So gehorsam, dass Gott gar nicht das wollte, dass sie so gehorsam sind. Aber Jesus macht deutlich, ihr Gehorsam, ihre Gerechtigkeit war noch nicht einmal genug. Er sagt, wenn ihr überhaupt in das Reich der Himmel, in das Reich Gottes eingehen wollt, dann muss eure Gerechtigkeit die der Pharisäer noch weit übertreffen. Man könnte fast verzweifeln und sagen, wie ist es möglich, noch gerechter zu sein als ein Pharisäer? Wie ist es möglich, diese Gerechtigkeit zu erlangen, wo doch das Volk Israel, das es so sehr wollte, nicht geschafft hat? Jesus sagt in Johannes 14 und dort Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Israeliten hatten es auf einem falschen Weg versucht. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und diesen Weg, den beschreibt er jetzt in den berühmten Seligpreisungen, die mehr sind als einfach nur erbauliche Texte für Postkarten. Die Seligpreisungen beschreiben Schritt für Schritt, wie man Gerechtigkeit erlangt. Woher wissen wir das? Schauen wir mal in Vers 6. Dort heißt es, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn die sollen satt werden. In Vers 10 heißt es, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn ich Vers 6 mit Vers 10 vergleiche, stelle ich fest, dass in Vers 6 die Gerechtigkeit noch nicht ergriffen worden ist, aber dass in Vers 10 die Gerechtigkeit erlangt worden ist. Was mir also sagt, wenn in Vers 6 derjenige, der hier beschrieben wird, oder diejenigen nach der Gerechtigkeit sich noch ausstrecken, aber in Vers 10 die Gerechtigkeit haben und deswegen verfolgt sind, dass diese Seligpreisungen eine Reihenfolge bilden, eine Schritt, also Schritt für Schritt hin auf die Gerechtigkeit. Wenn wir das konkreter anschauen, im Detail heißt es in Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel, wer sich bewusst ist, dass es ihm fehlt im geistlichen Gebiet. Dem bewusst ist, dass er Mangel hat, dass er nicht so ist, wie Gott es möchte. Viele Menschen denken, sie sind wunderbar. Aber diejenigen haben das Reich der Himmel vor Augen, die wissen, so wie ich jetzt bin, geistlich gesehen, so kann ich nicht bleiben, ich bin arm, mir fehlt etwas. In Vers 4 wird der nächste Schritt beschrieben. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ja, das spricht natürlich auch davon, dass wir getröstet werden, wenn wir einen lieben Menschen verloren haben. Aber eigentlich ist gemeint, dass wenn wir verstehen, wie schlimm die Sünde ist, wenn wir trauen über das, was wir getan haben, wenn unser Herz gebrochen ist, dann sollen wir getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wenn wir sanftmütig sein wollen, dann müssen wir zu demjenigen kommen, der sanftmütig ist. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann sagt er, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Wenn wir zu Jesus kommen, lernen wir von ihm Sanftmut. Es heißt in Vers 6, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir sehen also jemanden, der geistlich arm ist, der darüber traurig ist, der sich danach sehnt, sanftmütig zu sein, der zu Jesus kommt und sich nach der Gerechtigkeit ausstreckt. In Vers 7 heißt es, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jemand, der nach Gerechtigkeit sich ausstreckt, soll gefüttert werden, er soll satt werden. Er soll diese Gerechtigkeit bekommen, er wird Barmherzigkeit erlangen und dadurch bekommt er ein reines Herz. Denn in Vers 8 heißt es, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. In Vers 9, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Römer 14, Vers 17 hat er gesagt, dass das Reich Gottes Gerechtigkeit und Friede ist. In Vers 6 haben wir Gerechtigkeit erreicht, in Vers 9 Frieden. Es fehlt noch die Freude im Heiligen Geist. Und die kommt jetzt in Vers 10 und 11. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus beschreibt genau diese drei Dinge, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, hier in diesen acht Seligpreisungen. Und es ist wirklich eine Freude im Heiligen Geist, wenn man sich freut und jubelt, weil man verfolgt worden ist. Das ist keine normale Freude. Das ist keine Freude, die ein Mensch normalerweise hervorbringen kann. Das ist eine Freude, die nur und allein der Heilige Geist haben kann und uns geben kann. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Übrigens, wenn wir 10 und 11 vergleichen, dann entdecken wir eine der größten Entdeckungen überhaupt in der Bergpredigt. In Vers 10 heißt es: Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihres ist das Reich der Himmel. Und dann in Vers 11 heißt es: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Beide Verse nebeneinander gelegt sagen uns, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Die wahre Gerechtigkeit, von der das Gesetz spricht, von der die ganze Bibel spricht, die wahre Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Und deswegen haben die Israeliten die Gerechtigkeit nicht erlangt, obwohl sie sich so fest vorgenommen haben, alles zu tun, was Gott gesagt hat. Wenn wir nicht Christus zu unserer Gerechtigkeit machen, dann können wir uns so viel vornehmen, Gutes zu tun, wie wir wollen. Wir werden die Gerechtigkeit Gottes nicht erlangen. Wir werden so enden wie die Pharisäer und die Sadduzäer, die Schriftgelehrten und so weiter. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und dann in den nächsten Versen, Vers 13 bis 16, beschreibt Jesus, was passiert, wenn man Christus gefunden hat. Diese 8 Schritte, die geistliche Armut, das Trauern über die Sünde, das Kommen zu Jesus, dem Sanftmütigen, das danach Verlangen, Gerechtigkeit haben zu wollen, weil man sie sieht bei Jesus, dann die Barmherzigkeit zu erleben, ein neues, reines Herz zu bekommen und dann Frieden im Herzen zu haben und schließlich auch dafür verfolgt zu werden, dass man Gerechtigkeit erlangt hat. Diese 8 Schritte, die dazu führen, dass man Christus im Herzen hat, dass man in das Reich Gottes hineingeht, Schritt für Schritt. Denn das sind die Seligpreisungen, sie sind die 8 Schritte in das Reich Gottes hinein. Die führen dazu, dass man eine Außenwirkung hat. Deswegen sagt Jesus in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es ist keine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Wer Gerechtigkeit erlangt, wird automatisch einen gewaltigen Einfluss haben, einen guten Einfluss auf die Menschen um ihn herum. Man kann nicht gehorsam sein, man kann nicht Gerechtigkeit haben, man kann nicht zu Jesus gefunden haben, ohne nicht gleichzeitig Licht der Welt zu sein, Salz der Erde. Das Salz übrigens im Alten Testament steht für den Bund. Das spricht es an manchen Stellen von einem Salzbund. Das Licht der Welt, natürlich ein Symbol für das Evangelium. So zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 4. Und dann sagt Jesus in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Gerechtigkeit Christi führt automatisch zu guten Werken, die sichtbar sind. Die Gerechtigkeit Christi nach der Bergpredigt ist kein Lippenbekenntnis. Sie ist keine Theorie, keine Versicherung einfach nur, die man abschließt, um irgendwann mal etwas zu bekommen. Die Gerechtigkeit Christi ist etwas, was in uns wirkt nach außen hin, damit das Licht leuchten kann und die Menschen gute Werke sehen und damit zu Gott geführt werden. Christus und sein Gesetz, die Bergpredigt macht deutlich, wie eng sie miteinander verschmolzen sind. Deswegen sagt er in Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Er sagt nicht nur die 10 Gebote, sondern das gesamte Alte Testament werden in mir erfüllt. Manchmal ist dieser Vers benutzt worden, um zu sagen, dass die 10 Gebote noch gültig sind. Und das ist richtig. Manch einer hat dann aber gesagt, aber Moment mal, Jesus spricht ja nicht nur von dem Gesetz, sondern von dem Gesetz und den Propheten. Das sind die gesamten Schriften des Alten Testaments. Und da sind doch Dinge dabei, die abgeschafft sind, oder? Nun, wer so argumentiert, versteht nicht, was das Wort erfüllen bedeutet. Wenn ich eine Prophezeiung habe und sie erfüllt sich, ist die Prophezeiung nach ihrer Erfüllung immer noch eine Prophezeiung, die unerfüllt ist? Nein. Eine Prophezeiung, die erfüllt ist, ist eine erfüllte Prophezeiung und hört auf, eine Prophezeiung zu sein, die sie noch erfüllen muss. Ein Gesetz, das von jemandem erfüllt wird, hört mit der Erfüllung des Gesetzes nicht auf, weiter Gesetz zu sein. Und genau das ist der Unterschied zwischen den 10 Geboten und dem Zeremonialgesetz. Das Zeremonialgesetz war eine Prophezeiung. Und die Erfüllung des Zeremonialgesetzes hat das Zeremonialgesetz abgeschafft. Denn wenn es noch weiter gültig wäre, wäre es nicht erfüllt worden. Weil es eine Prophezeiung war, die auf ein bestimmtes Ereignis hinwies. Die 10 Gebote sind aber keine Prophezeiungen, die auf ein bestimmtes Ereignis hinweisen. Die sind ein Gesetzeskodex, der, wenn er erfüllt wird, weiterhin besteht bleiben. Und so muss man verstehen, dass das Wort erfüllen auf verschiedene Kategorien von Texten im Alten Testament natürlich unterschiedliche Bedeutung hat. Und jetzt macht es sehr deutlich, wenn wir den nächsten Vers lesen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, zu verändern oder nur zu minimieren in seiner Bedeutung. Ganz im Gegenteil, er sagt ja nun in Vers 19, wer nun eines dieser Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Wer ist der Größte im Himmel? Der Größte im Himmel ist Christus selbst. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Wenn er der Größte von allen ist im Himmel, dann muss er mehr als alle anderen nicht nur das Gesetz tun, sondern das Gesetz lehren. Denn hier steht, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Wenn Jesus wirklich groß genannt werden wird im Reich der Himmel oder jetzt es schon ist, dann muss er nicht nur das Gesetz Gottes tun, er muss es auch lehren. Und genau das tut er in Matthäus 5, Matthäus 6 und Vers 7. Und dann kommt dieser Vers in Vers 20, den wir schon gesagt haben, dass Jesus deutlich macht, der Maßstab der Gerechtigkeit ist derselbe wie im Alten Testament. Und dann sagt er, die Gerechtigkeit der Pharisäer ist nicht gut genug, sie muss noch weit übertroffen werden. Und dann erklärt er, was er meint, mit einigen Fallbeispielen. In Matthäus 5, Vers 21, nimmt er als Beispiel eines der 10 Gebote und sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, 6. Gebot. Jetzt kommt die Interpretation, die letztendlich die Pharisäer draufgelegt haben, nämlich, aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Dort steht, so sagen die Pharisäer, du sollst nicht töten, bedeutet also, solange du nicht tötest, bist du wunderbar, aber wenn du dann tötest, dann wirst du bestraft. Und Jesus sagt, hey, Moment mal. Das Gesetz Gottes hat eine geistliche Dimension, die ihr als Pharisäer gar nicht verstanden habt. Er sagt, ich sage euch aber, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer bei seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Schafft Jesus das Gebot, du sollst nicht töten, ab? Ja oder nein? Nein, er tut es nicht. Er schafft es nicht ab. Er verschärft es, nein, er verschärft es nicht. Er verschärft es, wenn man... Es klingt so, als ob es verschärfen würde, wenn man ein pharisäisches Denken hat, aber eigentlich tut Jesus nur den Schmutz und den Staub und den Schleier pharisäischer Vorstellungen beiseite und zeigt, wie Gott es ursprünglich gemeint hat, als er dort auf dem Berg Sinai stand und gesagt hat, du sollst nicht töten. Da hatte Gott von Anfang an im Sinn, dass wir auch nicht schlecht reden über unseren anderen oder ihn ausschimpfen oder ihn beleidigen. Ein anderes Beispiel findet sich in Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Und wieder zeigt Jesus, was die tiefere geistliche Bedeutung ist, die natürlich Ehebruch immer noch bestrafen wirst, lässt. Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus zeigt deutlich, dass die Gerechtigkeit, die in das Reich Gottes führt, bei weitem die Gerechtigkeit der Pharisäer betrifft. Gerechtigkeit bei den Pharisäern hieß, niemals mit einer anderen Frau ins Bett gehen, niemals jemanden umbringen und du bist gerecht. Und das war etwas, was Menschen eigentlich sogar, wenn sie sich anstrengen, schaffen könnten, aber diese Gerechtigkeit führt nicht in den Himmel. Paulus sagt, sie haben es nicht erreicht. Jesus zeigt eine Gerechtigkeit, die so viel tiefer geht, dass ein Mensch, wenn er ehrlich ist, sagen muss, das schaffe ich nicht allein. Ich brauche jemanden, der in mir diese Gerechtigkeit bewirkt. Und dazu kann es notwendig sein, schwere Entscheidungen zu fällen. Deswegen sagt Jesus in Vers 29, wenn dir aber ein rechtes Auge ein Anschluss zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Vers 30, und wenn deine rechte Hand für dich ein Anschluss zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Wenn jemand eine schwere Krankheit hat, eine schwere Verletzung vielleicht im Arm, da kommt der Moment manchmal, dass man den Arm amputieren muss, um den Körper zu retten. So im geistlichen Bereich. Es kommt der Zeitpunkt, wo bestimmte Dinge, die ich tue, so gefährlich sind für mein geistliches Leben, dass ich sie ganz abschneiden muss. Bestimmte Dinge ganz lassen soll, um Sieger zu sein Oh, in der Versuchung. Wenn es um das sechste oder siebte oder achte oder welches Gebot auch immer geht. Das mag schmerzhaft sein, aber es mag notwendig sein. Es war Jakob, der als ein Krüppel endlich bekehrt war. Interessanterweise geht Jesus nicht nur auf die 10 Gebote ein, sondern auch auf verschiedene andere Bestimmungen des Zivilgesetzes. Zum Beispiel hier in Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Dann sagt Jesus, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Die Juden hatten angefangen, bei allem Möglichen zu schwören, was impliziert, dass wenn ich schwöre und es nicht eintrifft, ich etwas verpfände sozusagen. Aber wie kann ich bei Gottes Thron schwören? Wie kann ich bei der Erde schwören? Wie kann ich bei Jerusalem schwören, wo doch alles Gott gehört? Wer so schwört, wie es hier angedeutet wird, der behauptet, dass ihm etwas gehört, was ihm gar nicht gehört. Und das ist das Problem. Das bezieht sich übrigens nicht auf den Schwur bei Gericht. Wenn in einem Gerichtsfall wir aufgerufen werden, vor Gott zu schwören, ob wir die Wahrheit sagen, dann kann ein Christ, ja ist der Christ der einzige Mensch eigentlich auf dem Planeten, der wirklich ernsthaft und ehrlich vor Gott schwören kann, dass er die Wahrheit sagt. Und Jesus hat das getan, als er in Matthäus 26 und dort Vers 64 aufgefordert worden ist und er schwur. Das heißt es in Vers 63, und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Da hat Jesus bei Gott geschworen, dass er es ist. Er sagt in Vers 64, du hast es gesagt. Jesus tat, was er gelehrt hat. Jesus hat mit diesem Verbot des Schwörens nicht gemeint, dass man niemals schwören soll, sondern dass man solche Art von Schwur vermeidet, so wie sie hier in der Bergpredigt beschrieben ist. Und dann gibt er ein Prinzip, das noch tiefer geht, weil wenn man es eigentlich voll konstant anwenden würde, man aufs Schwören ganz verzichten könnte. In Vers 37 steht hier, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Wenn wir immer die korrekte, richtige Wahrheit sagen, ohne Umschweife, ohne nutzloses Blabla und vor allem ohne Schmeicheleien und Komplimente, die nur irreführen, dann könnte viel, viel vermieden werden. Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Viele dachten oder denken, dass im Alten Testament jeder Mensch ihm erlaubt war, Auge um Auge, Zahn um Zahn zu vergelten. Doch schon das Alte Testament sagt zum Beispiel in Sprüche 20 und dort Vers 22, du sollst nicht sagen, ich will Böses vergelten. Harre auf den Herrn, der wird dir helfen. Schon das Alte Testament kennt die Idee, dass der Einzelne von Gott gerecht wird und sich nicht selbst richtet. Dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn war ein Zivilgesetz, das in der theokratischen Gesetzgebung benutzt wurde, um deutlich zu machen, dass ein Verbrechen exakt gerecht bestraft wird. Und dieses Prinzip ist im Neuen Bund nicht abgeschafft. Ganz im Gegensatz. Jesus Christus hat uns nicht einfach nur vergeben. Nicht einfach nur die Augen mal nochmal zugedrückt, sondern Jesus hat den vollen Preis der Sünde bezahlt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die gesamte Strafe für alle Sünden lag auf ihm, für jeden Zahn und für jedes Auge. Das Kreuz lehrt uns, dass Gott Auge um Auge, Zahn um Zahn praktiziert. Aber, dass er uns so sehr liebt, dass er die gerechte Strafe auf sich nimmt, statt auf uns zu legen, wenn wir uns dafür entscheiden. Und das ist der Grund, warum Jesus sagt, weil er nämlich weiß, dass er selbst das tun wird. Ich aber sage euch, Vers 39, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die anderen, wenn ich geschlagen werde, auf die rechte Backe. Auge um Auge, Zahn um Zahn würde bedeuten, ich darf ihn, oder nein, ich darf nicht, aber Der andere hat es verdient, auf die Backe geschlagen zu werden. Das ist das Prinzip. Und dieses Prinzip wird nicht aufgegeben. Nur, dass der Empfänger der Strafe sich ändert. Wenn ich meine Backe hinhalte, dann imitiere ich Jesus, der die gerechte Strafe des anderen auf sich nimmt. Genauso in Vers 41. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so gebt ihm zwei. Wenn jemand mich zwingt, und damals war es ja so, dass die römische Besatzungsmacht Menschen zwingen konnte, eine Meile zu gehen für sie, dann wäre Gerechtigkeit, dass man jetzt auch den römischen Soldaten zwingt, eine Meile für mich zu gehen. Das wäre gerecht. Und diese Gerechtigkeit wird auch ausgeführt. Aber diese Meile wird auf mich übertragen. Wenn ich Jesus imitiere, so geh mit ihm zwei. Dort steht nicht, geh mit ihm 30. Geh mit ihm zwei. Geh die Meile, die er für dich gehen müsste, geh sie für ihn. Das ist das Prinzip der Bergpredigt. Und dann heißt es in Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das war eine reine Tradition, wir haben schon darüber gesprochen in der ersten Folge. Das hat kein Fundament in der Bibel. Jesus sagt stattdessen das, was schon im Alten Testament steht. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum? Römer 13, Vers 10 sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn wenn wir im Reich Gottes sind, dann freuen wir uns über Verfolgung, dann können wir sie auch, die uns verfolgen, für sie beten und bitten und sie lieben. Die Verse hier machen deutlich, dass wir Gottes Charakter imitieren sollen. Das ist die Gerechtigkeit Christi. Nicht einfach nur eine Reihe von Regeln, die man äußerlich einhält, sondern das Imitieren des Charakters Gottes durch die Kraft Jesu. Das ist die Gerechtigkeit Christi, die er uns anbietet. Deswegen sagt es in Vers 48, darum, weil Gott so ist, weil er die Sonne über dem Bösen und dem Guten aufgehen lässt und regnen lässt, weil er so ist, darum, als Folge, sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen den gleichen Charakter widerspiegeln. Und dieser Charakter Gottes findet sich in seinem Gesetz. Die meisten sehen das nicht, weil sie Gesetz und Bergpredigt trennen. Die Liebe und Gerechtigkeit Gottes trennen, aber in der Bergpredigt ist es eigentlich ein und dasselbe. Es kommt zusammen. Manche haben Panik bekommen bei diesem Vers 48, aber dort steht nicht, wie der ferne Gott, der Herrscher des Universums vollkommen ist. Dort steht, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn jemand mein Vater ist, dann bin ich sein Sohn oder seine Tochter und dann haben wir etwas gemeinsam. So wie der Sohn und wie die Tochter ein Leben vom Vater empfangen hat, so empfängt der Sohn Gottes, die Tochter Gottes. Sie empfangen das Leben von ihrem himmlischen Vater, das ewige Leben. Sie empfangen seine Charakterzüge, wenn sie sich ihm öffnen. Das ist eine Verheißung in diesem Vers, dass wir unserem Vater immer ähnlicher werden dürfen und können und sollen. Jesus wusste, dass der ganze große Kampf um das Gesetz Gottes sich dreht. Und er wusste, dass der ganze Bruch des Gesetzes damit begann, dass jemand, der eigentlich sehr religiös war und am Thron Gottes stand, der Luzifer, begann, sich selbst zu erhöhen. Hesekiel 28, Vers 15 bis 17, Jesaja 14, Vers 12 bis 14 sprechen davon, wie jemand, der geistlich ein Gottesdienstleiter gewesen war, im himmlischen Universum, wie er anfing, sich selbst zu erhöhen. Und Jesus gibt jetzt in den folgenden Abschnitten praktische Tipps und Hinweise, wie wir als geistliche Menschen jetzt vermeiden können, wieder in diese Selbsterhöhung zu geraten. Das ist der Sinn, warum er sagt in Vers 1, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt und von ihnen gesehen zu werden, sondern sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Oder in Vers 5, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Oder Vers 16, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn wir das tun, was hier steht, dann haben wir ein wirksames Mittel gegen Selbsterhöhung, die sonst auch einen Christen ganz, ganz schnell zu Fall bringen kann. Siehe die Pharisäer. Jesus gibt also nicht einfach nur wahllos irgendwelche Anweisungen, sondern diese Anweisungen haben alle eine spezifische Bedeutung, nämlich uns zu helfen, erstens die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen durch die Seligpreisung, sie zu verstehen durch diese Erklärung der 10 Gebote und dann auch in ihr zu bleiben, sie nicht zu verlassen, sie nicht wieder loszulassen, indem wir genau das praktizieren, was hier steht, indem wir demütig bleiben. Eines der fundamentalsten Gebote ist das 10. Gebot. Man kann eigentlich mit Fug und Recht sagen, dass Satan gefallen ist, weil er das 10. Gebot zuerst gebrochen hat. Er hat etwas begehrt, was nicht sein eigenes war. Und Jesus wusste, dass dieses 10. Gebot wie ein Fundament der 10 Gebote ist und dass von dort aus sich alles andere aufbaut. Und deswegen gibt er eine besondere Anweisung in Bezug auf dieses 10. Gebot, wo er sagt, ihr solltet euch nicht Schätze sammeln in Vers 19 auf Erden, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so sagt es Vers 33. Übrigens, Vers 33, Matthäus 6, Vers 33, ist ein interessanter Hinweis darauf, dass egal welche Umstände wir haben, Ungehorsam niemals zu entschuldigen ist. Das heißt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Manche Leute sagen, ich musste stehlen, weil ich bin so arm. Oder ich musste dies und jenes tun, weil meine Umstände haben es mir nicht anders erlaubt. Aber Jesus sagt, wenn ihr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, das heißt nach Gottes Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit Christi trachtet, wird sich alles andere klären. Situationsethik wird allein durch Matthäus 6, Vers 33 vom Tisch gewischt. In der Bergpredigt. Gottes Gerechtigkeit, der Gehorsam, der den Christus in uns bewirken möchte, der ist nicht von Umständen abhängig, sondern Gott ist souverän. Und ganz eng mit dem Thema Gerechtigkeit hängt das Gericht zusammen. Es heißt in Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen werden. Aber sagt die Bibel nicht, dass es eine Zeit kommen geben wird, wo wir richten werden? Steht in Offenbarung 20, Vers 4 und an anderen Stellen, dass wir richten werden während der 1000 Jahre? Dann gilt immer noch dieser Vers. Wer richtet, der wird mit demselben Maß gerichtet. Wenn wir über Sünde richten, die Sünde nicht überwunden haben, dann würde über uns dasselbe Maß angewendet werden. Und deswegen ist es eine absolute Notwendigkeit, dass diejenigen, die irgendwann einmal sogar Engel richten werden, so sagt es ja der Korintherbrief, dass sie selbst durch die Gnade Gottes unverklagbar werden. Das ist genau das, was in Kolosser 1 und dort Vers 22 steht. Kolosser 1 und dort Vers 22. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Gott möchte, dass wir unverklagbar sind. Nur dann können wir später mal die Welt richten. Aber jetzt, solange wir in dieser Sünde noch sind, in der wir noch mit der Sünde kämpfen, in der wir noch fallen und wieder aufgerichtet werden müssen, solange können wir nicht richten. Solange wir noch einen Balken im Auge haben, müssen wir zuerst den Balken herausziehen, um dann den Splitter des anderen entfernen zu können. Manch einer hat diese Verse hier von Vers 1 bis 6 dazu benutzt, um zu sagen, naja, ich habe einen Balken, du hast einen Splitter, dann lass uns einfach so weiterleben. Aber das steht nicht da. In Vers 5 steht, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ja, wir haben die Aufgabe, dem anderen zu helfen, die Sünde zu überwinden, aber dazu müssen wir selbst gewillt sein, die Sünde zu überwinden. Wer selbst in Sünde lebt und Sünde nicht aufgeben möchte und sich an der Sünde erfreut im Geheimen und dann versucht, andere von der Schädlichkeit der Sünde zu überzeugen, der wird zum Heuchler und er wird einen Richtgeist entwickeln. Wer aber selbst die Gerechtigkeit Christi erfährt, wer selbst diese 8 Schritte der Seligpreisung geht, wer selbst Jesu Liebe annimmt und mit seinem Herzen gebrochen wird, der wird verstehen, wie man anderen Menschen wirklich helfen kann, den Splitter aus dem Auge zu ziehen. Und die große Frage, die man am Ende stellen möchte, ist, wie kann ich das hier erleben? Wie kann ich das bekommen, von dem Jesus in Matthäus 5 und Matthäus 6 und Matthäus 7 steht? Wie kann diese Gerechtigkeit meins werden? Wie kann diese demütige Haltung meine werden? Wie kann ich bewahrt werden vor diesem Richtgeist? Wie ist das möglich? Und Jesus antwortet die Frage in Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn du gehorsam sein möchtest, durch die Kraft Gottes, nicht durch deine eigene Kraft, dann bitte darum und er wird es geben. Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Gott möchte uns diesen Gehorsam schenken. Hat er nicht verheißen in Hesekiel 36. Hesekiel 36. Und dort Vers 26 und 27, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Alter Bund, ich möchte selbst gehorsam sein. Neuer Bund, Christus ist gehorsam in mir. Das ist die Bergpredigt. Das Gesetz hat sich nicht geändert vom alten zum neuen Bund. Es ist immer noch dasselbe Gesetz. Es ist nur noch geistlicher betrachtet jetzt, so dass wir sehen, ich kann es nicht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann in uns diesen Gehorsam schaffen. Er möchte das und er wird es tun, wenn wir ihn einfach darum bitten. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du ihn darum schon gebeten, dass er diesen Gehorsam in dir bewirkt? Ich möchte ihn heute neu bitten in meinem Leben, diesen Gehorsam zu bewirken, diesen Geist in mein Inneres zu legen, dieses mein Herz zu verändern, so dass seine Gerechtigkeit sichtbar wird. Nicht meine eigene, sondern seine Gerechtigkeit durch den Glauben an ihn, durch den Glauben an das, was er getan hat, durch den Glauben, was er jetzt tun kann und durch den Glauben an das, was er noch tun wird, wird Gerechtigkeit sichtbar in meinem Leben und in deinem Leben. Genau das haben die Israeliten verpasst. Und genau das ist unser Vorrecht zu ergreifen. Wir schließen in Matthäus 7. Warnt Jesus davor, dass eine Zeit kommen wird, wo Menschen von Gerechtigkeit reden, aber etwas anderes meinen. Er sagt in Matthäus 7, Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Es sieht so aus, als ob sie auch über Gerechtigkeit reden werden und über die Liebe Gottes und all das, aber man wird an ihren Früchten erkennen, dass sie nicht das meinen, was sie sagen, denn dort wird keine Gerechtigkeit sichtbar sein, keine Gerechtigkeit wirksam sein. Und in Vers 23 sagt er dann zu ihnen, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus warnt am Ende der Bergpredigt vor denen, die über Liebe Gottes sprechen, die über Gerechtigkeit sprechen und etwas anderes meinen als Jesus, die etwas anderes meinen als das Gesetz Gottes. Das sind falsche Propheten. Sie sehen vielleicht so unscheinbar aus, so harmlos, so christlich mit Schafskleidern. Wehe dem, der eine andere Gerechtigkeit predigt, als die, die Jesus in Matthäus 5, 6 und 7 offenlegt. Und dann kommt der Aufruf am Ende der Predigt. Nachdem alles gesagt hat, macht Jesus deutlich, die ganze Information ist nichts Nütze, es sei denn, man lebt aus diesen Worten. Es heißt in Matthäus 7, Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört, also die Bergpredigt, und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht ein, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. In der Endzeit werden nur diejenigen bestehen, die nicht nur die Bergpredigt kannten, sondern diejenigen, die die Bergpredigt getan haben. Lieber Freund, liebe Freundin, bist du bereit, heute dich zu entscheiden, die Bergpredigt zu tun? Wir leben in einer Zeit, in der die Katastrophen und die Endzeitereignisse um uns herum sich so multiplizieren, dass wir wissen dürfen, Jesus kommt bald. Es ist jetzt an der Zeit, dass ich ganz neu mich entscheide und dass du dich ganz neu entscheidest, unsere Füße auf den Felsen zu bauen, dass wir so lange graben, bis unser Haus auf dem Felsen steht, dann kann kommen, was will. Wenn wir die Gerechtigkeit Christi haben, dann können wir verfolgt werden, dann können falsche Propheten kommen, dann kann kommen, was da will. Wir können stehen bleiben, nicht weil wir so stark sind, sondern weil wir den, der allein mächtig ist, der allein stark ist, der dem alle Vollmacht und Gewalt im Himmel gegeben ist, weil der in uns ist und uns stehen bleiben lässt. Das ist die Gerechtigkeit Christi. Und Jesus möchte dich heute einladen und möchte mich einladen, diese Gerechtigkeit anzunehmen und ihm zu folgen. Ich möchte mich heute neu dafür entscheiden, von diesem Tag an noch näher mit Christus und seinem Gesetz zu leben. Wie ist es mit dir? Nächste Woche, wenn wir mehr studieren über das Thema Christus und sein Gesetz, es gibt noch viel zu entdecken. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen, viel Freude im Studium seines Wortes und im Umsetzen der Bergpredigt Tag für Tag. Gott segne euch. Amen.